Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Auditives Geschichtenerzählen erlebt derzeit einen Hype. Dank des Internets, dank der Podcasts kann man sich immer und überall Geschichten erzählen lassen. Spannende Dokumentationen, aber auch fiktionale Hörspiele. Das Netz ist voll davon und noch nie gab es so viele Angebote. Auch die SWR-Produktionen können Sie sich ja als Podcast von unserer Internetseite oder über die ARD-App herunterladen. Unser Gast heute Abend produziert sowohl Features als auch Hörspiele und versucht auch andere von ihrem Lieblingsgenre zu begeistern. Julia Thieke hat für das Goethe-Institut in Ägypten einen Workshop konzipiert, in dem verschiedene Kulturschaffende aus Literatur, Film oder Musik in die Kunst des Hörspiels eingeführt werden. Und darüber wollen wir heute Abend reden mit Julia Thieke. Schönen guten Abend.
Hallo.
Hörspiele haben in Deutschland ja eine fast 100-jährige Tradition. Also schon 1918 wurden die ersten Theaterstücke für den Funk transkribiert. Wie ist das im arabischen Raum? Welchen Stellenwert und welche Tradition haben Hörspiele da?
Also ich kann es nicht für den gesamten arabischen Raum sagen, der ja sehr, sehr, sehr groß ist. Ich habe mich eben speziell mit Ägypten beschäftigt und da ist es so, wie glaube ich in vielen Ländern, dass es eben heutzutage keinen so hohen Stellenwert mehr hat. Also in Ägypten hat die BBC, die britische Besatzung macht, das Radio aufgebaut und wie in vielen Ländern gab es dann in den 50er, 60er, 70er Jahren wirklich eine Hochzeit, wo bekannte Autoren auch fürs Hörspiel geschrieben haben, lange Stücke, aber auch viele Serien. Es gab immer auch viele serielle Formate. Das liegt vermutlich auch eben am Ramadan, in dem man immer heute dann eher Fernsehserien hat, früher Hörspielserien produziert hat. Und da war das eine sehr lebendige Szene in Ägypten. Heutzutage mit dem, was man so als modernes Hörspiel verstehen würde, sieht es schon ganz anders aus. Und da ist natürlich auch Podcast und Online-Portale sind da stärker als sozusagen das klassische Radio mit den Hörspielen, wie sie dort entstehen.
Also für die Teilnehmer deines Workshops war Hörspiel Neuland?
Das war komplettes Neuland. Also als das Goethe-Institut auf mich zukam und gefragt hat, das war das Goethe-Institut Alexandria speziell, und gesagt hat, wir würden gerne Kinderhörspiele in Ägypten produzieren, habe ich mich riesig gefreut, dreimal nachgefragt, ob sie wirklich Hörspiel wollen und nicht Hörbuch, denn das ist ein großer Unterschied. Also Hörspiel ist einfach sehr, sehr aufwendig zu produzieren. Und sie haben gesagt, nein, wir wollen wirklich Hörspiel, richtiges Kinderhörspiel. Und da habe ich mich wirklich gefreut, weil ich dachte, gut, das ist was, was ich schon lange mal machen wollte, aber es ist eben auch Neuland und ich muss wirklich überlegen von vorne, wie ich das zusammenbekomme, was ich über Hörspiel weiß und wie es klingen kann und soll oder könnte und sozusagen die ägyptische Kultur, Literaturlandschaft, wie ich das genau zusammenbringe.
Im Goethe-Institut Alexandria in Ägypten hat im April dieses Jahres ein besonderer Workshop begonnen. Die Teilnehmer dort lernen, wie ein Hörspiel entsteht, wie sie Text, Musik und Geräusche zu einer spannenden Geschichte verweben. Und das Projekt Ismaini wird betreut von der Hörspielmacherin Julia Thieke, die heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem ist. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass aktuell keine Hörspiele in Ägypten eigentlich produziert werden. Warum also dieser Workshop? Also welche Intention verfolgt das Goethe-Institut damit?
Ja, also die Idee hatte die Direktorin Thekla Worch-Ambara tatsächlich einfach, weil sie Kinder hat in dem Alter, wo man Hörspiele hört und dachte, Mensch, das ist doch eigentlich eine sehr, sehr schöne Form, die man wiederbeleben könnte. Und in einem Land wie Ägypten gibt es natürlich, also ich habe schon gesagt, das Hörspiel ist jetzt im Moment keine bekannte Größe mehr, aber es gibt natürlich die Geschichtenerzähltradition beispielsweise und es gibt eine sehr visuell geprägte Kultur. Aber die Leute verbringen zum Beispiel auch sehr, sehr viel Zeit mit dem Weg zur Arbeit oder zur Schule. Und das waren so Überlegungen, könnte man nicht eigentlich das Hören stärken und auch in die Schulen gehen. Das Goethe-Institut arbeitet ja viel auch mit Schulen zusammen. Und ja, so entstand dort der Wunsch oder die Frage, etwas Neues zu machen. Und natürlich, das Goethe-Institut vertritt ja auch die deutsche Kultur im Ausland. Und das Hörspiel ist in Deutschland einfach schon immer sehr, sehr stark gewesen und ist es jetzt im Vergleich eben noch immer. Und besonders natürlich für Kinder, aber nicht nur. Und so fand ich auch immer, es ist eigentlich ganz naheliegend, auch mal in diesem Bereich etwas zu machen und habe mich gefreut, dass es jemand auch so sah und dann auf mich zukam mit dem Anliegen.
Wie groß war das Interesse? Also wie viele haben sich beworben?
Die Zahlen weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Es waren nicht so viele, wie wir erwartet hatten. 40, 50 waren es vielleicht. Und das lag, glaube ich, auch daran, dass sozusagen wir in der Ausschreibung schon erläutert haben, was es ist. Aber es eben, ja, trotzdem, glaube ich, immer noch das Fragezeichen war, was macht man denn da jetzt eigentlich ganz genau? 7 volle Tage, also auch ein sehr langer Hörspiel-Workshop, wo man sich dann etwas widmet, von dem man vielleicht noch nicht ganz genau weiß, wo es hingeht. Also das war tatsächlich, hätte ich gedacht, es würden noch mehr sein, aber ja, der Ausschuss.
Mussten die Kandidaten denn Vorerfahrungen mitbringen?
Also ich habe dann gesagt, als ich das konzipiert habe, habe ich gesagt, gut, wir werden niemanden haben, der mit Hörspielerfahrung hat. Das heißt, wir brauchen aber eigentlich aus allen Bereichen, die man im Hörspiel, von denen man Ahnung haben muss, von denen sollten wir sozusagen Vertreter haben, die in dem Bereich schon professionell gearbeitet haben. Das heißt, ich habe gedacht, gut, es wäre gut, wenn jemand von der Theaterregie kommt, dabei wäre. Vielleicht ein paar Schauspieler, Tontechniker, die schon Filmton gemacht haben, aber jetzt nochmal ausschließlich fürs Hören noch nicht gearbeitet haben.
Und hat es funktioniert, dass die Leute sich auch gemeldet haben, die du dir gewünscht hast?
Ja, das hat funktioniert. Wir haben dann schon auch zusammen mit Partnerinstitutionen, also das ein Studio vor Ort, in dem wir waren, war eine Partnerinstitution, und das Goethe-Institut und auch ich haben wirklich ganz gezielt auch noch Leute angesprochen und in ganz bestimmten Listen oder Foren dann nochmal gesagt, hier, das könnte für euch interessant sein. Und so ist dann so eine Gruppe entstanden, die sehr bunt gewürfelt war.
Du hast das gerade schon gesagt, 7 Tage ging der Workshop, von morgens bis abends. Wie lief der ab? Also was war alles drin in diesem doch sehr umfangreichen Workshop?
Ja, also wirklich extrem umfangreich. Und ich habe eben gedacht, es braucht auch ein bisschen Theorie, Input oder einfach Geschichte und Geschichte des Hörspiels, Form des Hörspiels. Und so hat es angefangen mit 1,5 Tagen eher Inputs von verschiedenen Leuten, von mir, aber auch von ägyptischen Gästen, und hat wirklich angefangen mit Kinderkultur in Ägypten. Was gibt es überhaupt? Leider eben nicht so viel. Und endete tatsächlich mit der Ästhetik und Geschichte des Hörspiels, mit Hörbeispielen, wo ich Sachen aus Deutschland mitgebracht habe, wo sozusagen sprachlich gar nichts verstanden wurde, aber dafür umso mehr gehört werden konnte, was passiert da eigentlich, was sind die Mittel von Hörspiel. Und dann war natürlich der Schwerpunkt wirklich die Praxis. Und ich hatte einen Toningenieur und Komponisten mit, Jean Chimchak, und wir haben dann die Teilnehmer aufgeteilt in 2 Gruppen. Die einen haben erstmal ein Skript gemacht und die anderen stärker über Ton und Musik gesprochen. Und später haben wir die dann zusammengeführt. Und ja, es galt dann wirklich so, diesen Bogen zu halten, auch von, wenn dann viele Fragen kamen, zu sagen, gut, das kommt dann im Laufe der Zeit, und zu versuchen, wirklich, dass alle Schritte mitbekommen und trotzdem in dem Bereich, aus dem sie kommen, speziell nochmal was lernen, weil das eben dann doch beim Schreiben, eigentlich in allen Bereichen, die betroffen sind, ist es eben, man denkt immer sehr visuell. Und da haben wir eben sehr viel diskutiert, was man wie machen sollte.
Ein Hörspiel habt ihr in dieser Woche auch produziert, Goha und die Goldene Gans. Sprachlich werden die meisten von uns jetzt wahrscheinlich auch nicht viel verstehen, aber es ist sehr spannend, wie professionell dieses Hörspiel dann doch in dieser kurzen Zeit geworden ist. Wir hören mal rein.
Ja, Maulay, عندي قصة حصلت معايا فعلا. بس كلها كدب في كدب.
طب سمعني.
كنت مسافر في الصحراء وطولت وأكل خلص يا راسي ولعت الشمس حامية وريقي ناشف وجعان وانت عامل ايه يا جمل؟
انت اللي جعان مش انا. دور كده على حاجة فاضلة في الجراب.
الحمد لله لقيت اخر بلح. مش عايزة.
Also hochprofessionell, Goha und die Goldene Gans. War das auch für dich so ein Aha-Effekt oder ein Aha-Moment, dass du gesagt hast, mein Gott, also in dieser kurzen Zeit kriegen wir doch so viel geschafft?
Ja, ich war schon tatsächlich auch vorher zu einem gewissen Grad nervös, weil ich dachte, gut, ich habe es jetzt so maximal durchdacht und konzipiert, wie es geht. Aber zum einen hängt es dann natürlich auch wirklich davon ab, wie die Gruppe ist, wie die Einzelnen sind, aber auch, ja, wie alle zusammen interagieren. Und genau, man weiß es dann ja nicht, was wirklich rauskommt. Und ich war extrem glücklich mit dem Ergebnis. Und man hört ja auch, finde ich, dass alle sehr Lust haben zu spielen. Also das war für mich auch besonders. Das waren alles eben Leute zwischen ja, Anfang 20 und Mitte 40 und die aber auch wirklich fast alle überhaupt keine Hemmung hatten. Zum Beispiel hier haben wir ein Kamel gehört. Also es ist eine Szene in der Wüste. Die eine spricht ein Kamel und es war einfach eine sehr spielerische, professionelle Stimmung, wo ich mehr dann oft nur noch moderiert habe, sozusagen nur eingegriffen habe, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt geht's in eine Richtung, wo ich einfach nochmal einen Stups in eine andere Richtung gebe. Also es hat sich wirklich sehr gut so ein Workflow ergeben.
Also wir haben gerade ein Kamel gehört. Worum geht's denn überhaupt in der Geschichte?
Also Goha ist eine Figur, die ist in der ganzen Region von Marokko bis heutigen Iran bekannt. Ist eine sehr alte Figur, ein bisschen wie ein Till Eulenspiegel, also so ein Narr. Und es gibt unzählige Anekdoten und Geschichten über ihn, die eben sehr lange über Jahrhunderte mündlich weitergetragen wurden. Und jedes Kind und jeder Erwachsene kennt diese Figur. Die hat verschiedene Namen. In Ägypten ist es Goha. Und für den Workshop haben wir eben eine Vorlage gesucht, die alt ist und rechtefrei damit, also wo man das Copyright benutzen kann. Das Stück steht jetzt auch online, kann jeder senden und benutzen, wie er will. Und in dieser Geschichte, die ich dann gefunden habe, ich habe dann nach einer gesucht, die ein paar mehr Erzählebenen hat, gibt es einen Erzählwettbewerb um die Goldene Gans. Und wir haben hier in dem Ausschnitt eben den dritten Erzähler gehört, der dem Sultan eine Lügengeschichte erzählt. Und es geht darum, wenn der Sultan tatsächlich einem Geschichtenerzähler nicht glauben kann, dann bekommt diese Person die Goldene Gans und Goha schafft es dann am Ende. Und ansonsten sagt der Sultan eben immer, ah, das habe ich schon 5-mal gehört oder Gott ermöglicht alles. Also noch die verrücktesten Geschichten, sagt er sozusagen, die sind wahr. Also letztlich geht es darum, wer kann bestimmen, was wahr und was
alles
falsch ist. Ja, und er ist aber auch der Mächtige, der sagen kann, das ist eine Lüge und das stimmt. Ja.
Sie hören SWR 2 Tandem am Donnerstagabend. Julia Thieke ist heute Abend unser Gast. Julia, du bist Hörspiel- und Feature-Autorin und seit 2009 beschäftigst du dich intensiv mit politischen und kulturellen Themen aus dem Nahen Osten. Wie kam es dazu? Du bist ja eigentlich schon viel länger im Geschäft.
Ja, das stimmt. Es kam tatsächlich relativ banal dazu, dass ich 2009 mit einer Freundin zum allerersten Mal überhaupt in ein arabisches Land gereist bin, damals eben Syrien. Und ich fand es einfach großartig, hatte so ein paar Brocken Arabisch dafür gelernt, nur so ein paar Redewendungen und habe einfach eine sehr intensive und gute Zeit in Syrien gehabt und war dann auch, ich habe immer gern Sprachen gelernt und war fasziniert von der Sprache und der Reaktion auf meine paar Brocken und dachte dann, Mensch, ich könnte da nochmal anfangen. Und gleichzeitig war auch schon ausgemacht, dass ich zusammen mit einer Kollegin ein Radiofeature über Beirut mache und auch eine Adaption von einem Roman, der im Bürgerkrieg dort spielt. Und wir waren damals eben nicht nur in Syrien, sondern auch im Libanon und in Beirut. Und mich hat es einfach fasziniert und ich dachte, gut, wenn ich jetzt sowieso da mit der Region über in diesen zwei Projekten zu tun habe, dann ja, kann ich zum einen auch anfangen, die Sprache zu lernen und weiterzuschauen.
2009, das war noch vor dem arabischen Frühling.
Ja.
Wie hast du diese Zeit des Umbruchs dann erlebt?
Na, als eine sehr, sehr aufregende natürlich. Also Ägypten war tatsächlich, ich war jetzt eben gerade wieder in Ägypten, aber damals, also 2010 vor dem arabischen Frühling auch, war ich zum ersten Mal in Ägypten und fand es dort ganz schwierig, als Touristin zu sein und dachte eher, oh, ich komme nie wieder, es ist irgendwie zu anstrengend und hatte das Gefühl, ich komme überhaupt gar nicht unter so eine touristische Oberfläche in Ägypten. Und als es dann dort losging, habe ich das natürlich sehr, sehr fasziniert verfolgt und bin auch sehr schnell eigentlich dann dorthin gereist, um die Atmosphäre zu erleben, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen. Damals gar nicht mit einem ganz konkreten Projekt, sondern ich habe einfach mein Mikro genommen, was ja auch immer ein schöner Anlass ist, mit Leuten zu sprechen, und habe einen Blog aufgesetzt, Cairo by Microphone, und habe gesagt, gut, ich möchte jetzt einfach möglichst viele Leute sprechen, ein bisschen mit einem Schwerpunkt auf Frauen. Und das habe ich einfach gemacht und da bin ich dann immer wieder dran geblieben.
Also wenn du in die arabischen Länder reist, auch wenn du privat reist, hast du immer das Mikrofon dabei?
Zumindest ein kleines, ja. Also nicht immer die große Ausstattung. Und zum Beispiel ist es auch in Ägypten so, das Mikrofon, für mich ist es manchmal dann auch wie so ein Gradmesser dessen, was gerade los ist. Also im April 2011, als ich dann dort war für diesen Blog und später auch Projekte, da habe ich wirklich großes Equipment dabei gehabt und im öffentlichen Raum die Aufnahmen gemacht. Und das wäre heute zum Beispiel einfach nicht mehr möglich, sich da in die Straßen zu stellen und das Mikrofon auszupacken. Das wird einfach nicht mehr so gern gesehen. und also sowohl offiziell als auch, glaube ich, sind viele Leute dann müde und auch ängstlich einfach zu reden. Und 2011 war die Stimmung eben eine ganz andere. Das war wie so ein offenes Mikrofon, wo dann auch, während ich es ausgepackt hatte, mit jemandem sprach, Leute kamen und was erzählen wollten. Und insofern habe ich nicht immer das große Equipment dabei, aber so ein Handgerät natürlich schon.
Aber auch im Privaten immer noch den Beruf im Hintergrund. Du bist eine erfahrene Hörspielautorin, du kennst Ägypten gut, kannst die Sprache sprechen. Das sind natürlich alles überzeugende Qualifikationen. Trotzdem, wie bist du als deutsche Autorin zu dieser Aufgabe gekommen, einen Hörspiel-Workshop in Ägypten zu konzipieren?
Naja, ich glaube, dass es eben tatsächlich, als die Direktorin diese Idee hatte, ist sie zunächst auf eine Kinderhörspielregisseurin zugekommen und die hat dann relativ schnell an mich weitergeleitet, weil einfach natürlich in dem Bereich Hörspiel es nicht so viele Leute gibt, die auch
die
noch Arabisch können. Die Welt ist klein. Ja, also ich freue mich eben in diese zwei Nischen, was es dann eben doch auf eine Art sind. Also Arabisch, ich kann es immer noch nicht fließend, aber ich beschäftige mich seit langem damit und die Qualifikation und Hörspiele zu machen, zu produzieren, das kommt einfach, glaube ich, bei wenig Leuten zusammen. Und so erreichte mich dann diese Anfrage. Und es kommt eben doch jetzt zunehmend, also es ist immer noch selten, aber zunehmend gibt es dann mal Projekte. Auch für den SWR habe ich schon Sendungen gemacht, wo ich dann speziell angefragt werde, eben wegen der Arabischkenntnisse. Mhm. Und ja.
Du hast auch schon früher Hörspiel und Feature unterrichtet an der Uni Hildesheim, wo du studiert hast. Wie haben sich deine Schüler in Alexandria von denen in Hildesheim unterschieden?
Oh, wir haben natürlich ein bisschen andere Sachen auch gemacht. Und in Hildesheim war es einfach oft auch zeitlich dann gestreckter. Also es hatte nicht die Intensität von so einem 7-Tage-Vollzeit-Workshop. Und ja, ich glaube, dass wirklich dieses sehr, sehr Spielfreudige in Ägypten, das hat mich sehr beeindruckt. Das war in Hildesheim sicherlich anders. Andererseits konnte ich natürlich sprachlich mehr mithalten, also mit hochliterarischen Texten kann ich jetzt natürlich in Ägypten dann nicht mithalten in den Diskussionen, aber ja, ich glaube, dass auch das Projekt in Ägypten besonders war, weil von Anfang an eben klar war, da kommen wir nochmal vielleicht nachher dazu, dass es weitergeht und nicht einfach ein Workshop ist, der dann vorbei ist, sondern es ist was Kontinuierliches.
Man kann ja anderen nur dann etwas wirklich gut beibringen und vor allen Dingen auch beibringen wollen, wenn man es liebt. Was fasziniert dich an Hörspielen?
Also ich liebe einfach, Geschichten sehr intensiv erzählt zu bekommen und trotzdem aber auch eine gewisse Freiheit zu haben. Also wo ich es höre beispielsweise, im Gegensatz zu Theater oder Kino oder Fernsehen, nicht sozusagen fixiert zu sein auf meinem Sitz, sondern wo ich bin, über Kopfhörer oder Lautsprecher, je nach Situation, Geschichten hören zu können, erzählt zu bekommen. Und ich glaube, dass Stimmen einfach auch was sehr Besonderes sind und man so diese Situation des Vorlesens bekommt, also des sich Unterhaltens einfach in einem Hörspiel intensiver sich dort widerspiegelt als in anderen Formen. Natürlich hat es im Theater, gibt es ähnliche Formen, aber man ist eben unabhängiger mit dem Hörspiel und das hat mich immer fasziniert. Und auch natürlich, also für mich selbst jetzt, ich beschäftige mich sowohl gern mit Literatur als auch mit Musik und ich mag auch das Technische daran, das Schneiden und Mischen und wie man so eine Geschichte verdichten kann, rein mit akustischen Mitteln.
Den Hörspielen hat ja lange etwas Altbackenes angehaftet. Täuscht der Eindruck oder ändert sich das gerade, dass Hörspiele wieder mehr en vogue sind?
Also ich denke, du hast es ja eingangs auch gesagt, der Boom eigentlich von Audio, vielleicht teilweise eben auch jenseits des Radios, der ist ja da. Also die Leute hören mehr denn je und von ganz unterschiedlichen Plattformen. Und ich denke, dass da auch das Hörspiel ein sehr gutes Standing hat und wirklich die Qualität auch wertgeschätzt wird, die ein Hörspiel hat im Vergleich jetzt zu Hörbüchern, wo man natürlich einen kompletten Inhalt bekommt, aber eben nicht eine, so eine ganz eigene Kunstform. Und so, wenn man sich anschaut, auch bei den Radiosendern, wie die Abrufzahlen sind, für lange Formate sind die eben auch sehr gut. Ich glaube, dass viele, die Schlagzeilen, die kann man auch schnell lesen auf einem Online-Portal, aber wirklich mal sich etwas länger etwas anzuhören, dafür sind eben Hörspiele oder auch Feature und künstlerische Featureform sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass es auch, also in Ägypten war es eine interessante Diskussion, weil in der Ausschreibung haben wir einen Begriff noch benutzt, offizielle Begriff im Arabischen für Hörspiel, der wäre wörtlich übersetzt Radiotheaterstück. Und dann habe ich irgendwann gedacht, gut, wir machen jetzt eigentlich was ziemlich Neues, weil es gibt in der Form kein modernes Hörspiel. Und da habe ich gesagt, wir können dem Kind, was wir jetzt in die Welt setzen, auch einen anderen Genrenamen geben. Wir müssen da nicht diesen Begriff für nehmen. Was wäre eigentlich ein guter Begriff? Und es war interessant, weil die Teilnehmer eben auch sagten, sie assoziieren mit diesem eigentlichen Begriff, der in der Radiogeschichte dort entstanden ist, eben was sehr Altmodisches. Und dann haben wir gesagt, gut, wir stellen sowieso online das Stück. Es kommt erstmal gar nicht unbedingt im Radio. Und dann nennen wir es doch, also es heißt jetzt im Grunde angelehnt an den englischen Begriff Audiodrama, heißt es eben auf Arabisch Audiodrama.
Die Hörspiel- und Feature-Autorin Julia Thieke ist heute unser Tandem-Gast. Und diese Geschichte müsste dir eigentlich sehr bekannt vorkommen, oder?
Ja, also ich glaube, dass ja heute viele Leute natürlich Kontakt haben zu Geflüchteten, die über die Balkanroute gekommen sind. Ich habe da vielleicht nochmal eine spezielle Beziehung zu, weil eben ich für den SWR, für Tandem, auch ein Hörstück gemacht habe, was in dem Fall keine Fiktion war, sondern ein dokumentarisches Hörstück, das basiert auf dem Chat, den ich mit Fayez, einem Medienaktivisten aus Syrien, der auf der Flucht nach Deutschland war, geführt habe.
Ein Lager im Wald. Auf dem sandigen Boden unter Bäumen sind Decken ausgebreitet. Ein Mann liegt auf einer Decke und schaut auf sein Handy. Ein anderer läuft umher. Eine Frau sitzt mit dem Rücken zur Kamera. Rechts im Bild ein Grapefruitbaum. Am unteren Bildrand eine Flasche Wasser, ein robuster Männerstiefel. Und ganz vorne Fayez' linke Hand. Er hält die Unterseite einer Frischkäseverpackung in die Kamera. Mit Kugelschreiber hat er auf die Pappe geschrieben: Syrians I eat in Macedonia. Look, Julia. Es ist Opferfest, das höchste islamische Fest.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Mach dir keine Sorgen.
Frohes Fest euch allen.
Kul am und bekhir. Frohes Fest dir. Und vielen Dank.
Ich werde mich über die Leute in Mazedonien schlau machen. Sind die anderen dort bei dir Syrer?
Alles Syrer.
Ich schreibe, wenn ich mehr weiß. Halt mich auf dem Laufenden.
Sag das nicht. Also das mit der Unterstützung.
Warum nicht?
Ja, Julia. Auf keinen Fall.
Wir brauchen alle manchmal Unterstützung.
Ja, manchmal. In etwa 5 Minuten ist mein Akku leer.
Also du hast quasi ihn begleitet per Chat, per Internetchat.
Genau, dies allerdings eigentlich rein privat. Ich hatte ihn kennengelernt im Rahmen von einer Recherche für ein langes, einstündiges Feature. Das habe ich gemacht 2014-15. Da habe ich ein ganzes Jahr lang die sehr lebendige neue Radioszene in Syrien und drumherum für Syrien beobachtet, begleitet. Daraus habe ich ein einstündiges Stück gemacht. Und im Rahmen dieser Recherche war ich auch in Gaziantep in der Türkei und habe dort eben Radiostudios besucht und auch Fayez kennengelernt, der relativ frisch aus dem Norden Syriens geflüchtet war, auch auf der Flucht vor dem Islamischen Staat, der ihn suchte. Auch das Regime suchte ihn und er war eben ein Partner in diesen Radioprojekten, der in Manbij im Norden Syriens die Antenne aufgestellt hatte, mit der dann OKW-Radio in Syrien empfangen werden konnte, also in der Region. Das gab es in vielen Regionen. Ich hatte ihn eigentlich nur getroffen, um ihm Bücher zu übergeben von jemandem, habe mich mit ihm unterhalten und war sehr beeindruckt von ihm einfach als Person. Bin zurückgefahren, habe das Manuskript geschrieben und ich hatte gar keine Aufnahme gemacht, als ich ihn getroffen habe, sondern einfach, ja, ich hatte ihn zur Bücherübergabe getroffen, habe dann trotzdem angefangen, eine Szene zu schreiben fürs Feature, wie ich ihn treffe und von ihm zu erzählen und hörte dann, dass er sich auf den Weg gemacht hat nach Deutschland. Und das war eben, bevor die Grenzen offen waren tatsächlich. Und dann habe ich ihn auf Facebook angeschrieben, wie es ihm geht. Und das war eigentlich wirklich ein privater Chat, wo ich irgendwann aber an einem Punkt war, an dem ich dachte, eigentlich ist es ein interessanter Text, sozusagen, wenn ich als Redakteurin drauf gucke, oder auch ein wichtiger Text, der einiges erzählt, was erzählenswert ist. Und
aber das sind eigentlich zwei Feature, die da entstanden sind. Zwei Geschichten. Die eine von der Flucht von Fayez und die andere Geschichte, da warst du in Syrien, um diese Radiostationen zu beobachten oder zu besuchen. Welche Rolle hat denn Radio damals gespielt überhaupt?
Also es entstanden dann nach 2011, als dann der Krieg losging und viele geflüchtet sind, kam an verschiedenen Orten der Gedanke auf, dass eben Radio schon immer ein Medium war, was in Kriegs- und Krisensituationen gut funktioniert, relativ gut funktioniert. Es ist einfach Low-Tech, also man kann mit wenig Aufwand Programm machen, man kann es mit wenig Aufwand empfangen. Und dadurch wurde an verschiedenen Orten wurden Projekte mit Unterstützung von außen oder auch aus sich heraus gemacht. Und also einige waren politisch, andere waren einfach auch motiviert von der neuen Freiheit, die es gibt. Also ich habe einen Radiomacher getroffen, der ein Online-Radio als Ein-Mann-Betrieb im Grunde gestartet hat, einfach um die Sachen zu spielen, die er immer schon mal spielen wollte. Andere waren eben politischer und man hat wirklich versucht, nicht nur ein Online-Radio zu machen, sondern eben über Satelliten aus dem Ausland auch Signale zu schicken, die dann auf so einem ganz simplen UKW-Radio empfangen werden können. Mhm. Und es wurden auch Radios, physische Radios verteilt, die Kurbelradios waren, die stromunabhängig sind. Und so war also die Idee, einfach auch Musik zu spielen, aber natürlich Informationen, ganz praktische Dinge, Erste-Hilfe-Dinge, Warnungen, aktuelle Checkpoints. Also es gab wirklich eine große Landschaft, die gibt es teilweise auch noch immer.
Du warst dann schon zu Kriegszeiten in Syrien.
War das in Gaziantep. Ich war nicht
auf der türkischen Seite.
Ja, genau. Also ich bin nicht nach Syrien rein. Ich habe auch wirklich nie lange drüber nachgedacht. Also es gab schon eine Versuchung zu sagen, gut, es gibt Gegenden, in die man als Journalist sich noch immer natürlich sicher einreisen konnte. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht sehen muss und riskieren muss.
Ja. Fayez, hast du gerade schon gesagt, musste fliehen, weil auf der einen Seite das Assad-Regime ihn bedroht hat, weil er als Radioaktivist tätig war. Auf der anderen Seite hat der IS gesagt, wir wollen dich enthaupten für deine Tätigkeit. Also er musste fliehen und ist über die Balkanroute geflohen. Balkanroute klingt immer so, als wäre es eine vierspurige, gut ausgebaute Autobahn. Ist es aber ganz im Gegenteil. Wie schwer war diese Flucht?
Also die war, würde ich sagen, extrem schwer und es war eben, wie gesagt, bevor die Grenzen für eine Weile offen waren und er war, als ich ihn angeschrieben habe, war er eben gerade in Mazedonien im Wald, es war Herbst 2014 und er war mehrfach, ist er festgenommen worden in Serbien, war dort im Gefängnis und die Grenzen waren eben tatsächlich zu und teuer. Man musste irgendwie rüberkommen von A nach B mehrfach, also mehrere Grenzen.
Teuer heißt bezahlen,
ja,
um über die Grenze zu kommen.
Ja. Also ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es haben ja sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld dort gelassen, um von einem Land zum nächsten zu kommen.
Wollte und konnte er überhaupt davon erzählen, von dieser Flucht? Also ich kenne viele Geflüchtete, die wollen das Erlebte vergessen und auch nicht mehr darüber sprechen. Wie war es bei Fayez?
Also wir haben gar nicht so viel darüber gesprochen, als er dann in Deutschland war. Das Stück, was ich gemacht habe, ist ja tatsächlich im Grunde 1:1 mit minimalen Editierungen unser Chat. Also ich habe ihn ja nicht später interviewt darüber oder irgendwas, sondern es ist tatsächlich die Kommunikation zwischen uns und die eben diese Asymmetrie hat von jemandem, der sich auf der Flucht befindet und mir, die eben die Nachrichten irgendwie hier im schönen Berliner Leben zwischen Supermarkt und Theater empfängt. Und insofern sozusagen habe ich auf eine Art durch dieses Medium Internet das 1:1 miterlebt, vieles. Und zum anderen aber nie ausführlich nochmal mit ihm darüber gesprochen eigentlich. Aber ich weiß natürlich sehr viel, was unterwegs da los war.
Weißt du, wie es ihm heute geht?
Ja, wir sind noch in Kontakt. Er hat gerade seine Ausbildung abgeschlossen in Hamburg als Layouter bei einem großen Verlag.
Also er ist den Medien treu geblieben.
Er ist den Medien treu geblieben.
Unser Tandem-Gast heute Abend hat in Ägypten einen Hörspiel-Workshop geleitet. Julia Thieke ist selbst langjährige Hörspiel- und Feature-Autorin und arbeitet gerade mal an keinem arabischen Thema, richtig?
Das stimmt. Also am Rande hat mich natürlich immer noch mit dem Workshop zu tun, wo jetzt weiter produziert wird. Aber ich bin eigentlich durch einen Zufall, ganz im Gegenteil, auf ein Thema gestoßen in der Stadt, aus der ich komme, Lingen im Emsland im Nordwesten. Und das ist eine Stadt mit einem Atomkraftwerk, das war mir schon auch immer klar. Aber im letzten Jahr habe ich eben eher zufällig erfahren, dass dort auch die einzige Brennelementefabrik in Deutschland steht. Und dass diese Brennelementefabrik eine unbefristete Laufzeit hat, also nicht vom Atomausstieg mit betroffen ist. Und das darüber hinaus, das war dann im letzten Jahr auch gleichzeitig nochmal viel in den Medien, Brennelemente unter anderem nach Belgien geliefert werden, in einige Atomkraftwerke, die als ziemlich marode gelten und wo auf der anderen Seite der Grenze in Aachen und Umgebung Jodtabletten verteilt werden an die Bevölkerung. Und dann dachte ich, das ist ja so absurd, dass aus Deutschland Brennelemente in AKWs geliefert werden, für die man dann Jodtabletten für den Fall des Falles verteilt, dass ich dachte, irgendwie muss ich mich nochmal damit beschäftigen und auch mit diesen ganzen, dieser Selbstverständlichkeit, die für mich das immer hatte, die ich eben 20 Jahre dort gelebt habe, mit Atomkraftwerk dort zu leben. Und ja, so habe ich angefangen, in dem Bereich jetzt zu recherchieren und gerade auch ein Halbstundenstück gemacht und möchte da auch nochmal weiter dran arbeiten, also ganz lokal.
Aber du hast parallel immer noch Ägypten, Alexandria, deinen Workshop im Auge.
Ja, ich habe die noch im Auge, was die da so machen. Also ich fand es eben auch sehr schön, dass das Projekt von Anfang an so konzipiert war, dass es weitergehen soll, dass also der Workshop eigentlich im Grunde ein Training ist, bei dem das Ergebnis auch gar nicht so wichtig ist und dass dann danach eine Produktionsphase folgt. Das heißt, die 10 Teilnehmer, die es dann am Ende waren, sind in 2 Gruppen aufgeteilt und haben 2 Kinderbücher, deutsche Kinderbücher. Das ist einmal die kleine Hexe und dann ein Bilderbuch mit einem bisschen Text von Paul Maar, Paulas Reisen. Also diese beiden Bücher sollen jetzt zu ägyptischen Kinderhörspielen gemacht werden.
Also die kleine Hexe von Ottfried Preußler und Paul Maar. Also warum diese Geschichten? Die sind ja wirklich sehr, sehr typisch, na, sagen wir mal europäisch.
Also es war tatsächlich die Vorgabe erstmal vom Goethe-Institut zu sagen, es soll zum einen eine Adaption sein, es sollen nicht Originalstücke geschrieben werden, das wäre sozusagen der nächste Schritt. Und die Vorlagen sollten deutsche Kinderbücher sein, die schon ins Arabisch übersetzt sind. Und ich habe quasi eine Liste gehabt und dann so ein bisschen geschaut, was funktioniert denn aus meiner Perspektive am ehesten auch in Ägypten. Und die kleine Hexe ist ein Buch, was in, ich weiß gar nicht, 40 glaub,
über,
Sprachen,
über
50, ja, unglaublich viele Sprachen übersetzt, ist wirklich so ein Klassiker. Ich dachte, gut, das ist eben anders, als wenn man jetzt einen realistischen Roman, der in Berlin-Kreuzberg spielt, nehmen würde. Eigentlich eine Geschichte, die funktioniert. Auch wie sie aufgebaut ist. Der Ottfried Preußler, habe ich dann gelesen, hat seine Geschichten mündlich in sein Diktiergerät beim Spazierengehen oft gesprochen. Und das hat was auch von so einer Geschichtenerzähltradition. Ja, und es sollte was für kleine Kinder auch sein. Und so bin ich an diese Texte geraten. Und die Gruppe ist so frei mit dem Text, auch den wir im Workshop bearbeitet haben, umgegangen, dass, glaube ich, was ganz Eigenes dabei rauskommen wird, wenn die da rangehen.
Und die produzieren das jetzt ohne dich, ohne dass du dabei bist. Aber du wirst irgendwann im Herbst, glaube ich, wieder dazustoßen und dann den Feinschliff vornehmen.
Also ja, ich hoffe, dass wir dann im Herbst fertig sind mit den Stücken. Ich bin jetzt am Rande dabei. Ich bin in den WhatsApp-Gruppen mit drin, lese da so ein bisschen mit, gebe ab und an Tipps. Sie können mich jederzeit fragen, aber arbeiten auch ganz eigenständig. Und dann ist die Idee, dass im Herbst veröffentlicht wird mit ein paar Veranstaltungen, bei denen man zusammen hört, vielleicht an Schulen, vielleicht in der Tram, die Alexandria sehr prägt. Mal schauen, das muss ich noch zeigen, aber das wäre dann die dritte Phase, die Veröffentlichung.
War dieser Workshop eine einmalige Geschichte oder wird es weitere geben, damit das Hörspiel dann auch im arabischen Raum eine Renaissance erfährt?
Also ich hoffe natürlich, dass es mehrere geben wird. Es war jetzt erstmal wirklich so ein Pilotprojekt und ich fände es natürlich zum einen toll, in anderen arabischen Ländern das Konzept zu adaptieren und dann natürlich auch in Ägypten dort weiterzugehen. Ich weiß, dass das Goethe-Institut prinzipiell sich das gut vorstellen kann, je nachdem, wie jetzt dieses Projekt zu einem Abschluss kommt. Hoffe ich es doch sehr.
Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen für deine weitere Arbeit, für die Arbeit in Alexandria, für den Workshop. Die Hörspiel- und Feature-Autorin Julia Thieke war heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem und Sie können das Gespräch nochmal nachhören auf unserer Internetseite und dort auch als Podcast herunterladen. Julia, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke.
Redaktion dieser Sendung hatte Katrin Zipse, für die Technik verantwortlich war Holger Merten und die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Hier geht's gleich weiter mit der Buchkritik, lesenswert. Ich bin Frauke Oppenberg, machen Sie es gut.